Leben Christen anders als Menschen, die Jesus nicht kennen? Leben sie anders? Wenn ja, was ist denn anders? Was ist anders in deinem Leben? Was unterscheidet dich von deinen Kollegen, von deinen Freunden, von deinen Verwandten, die Jesus nicht kennen? Hoffnung für die Zukunft, das ist anders. Keine Angst vor der Zukunft, das ist bei dir anders. Frieden mit Gott.
Ich bin jetzt nicht am Schlafen, nicht am Brunchen, sondern im Gottesdienst.
Genau, man schläft am Sonntagmorgen nicht aus, sondern man kommt zum Gottesdienst. Irgendwie gehört das dazu und ohne zu müssen, ja, ganz speziell. Ja, was ist anders? Nicht dem Schicksal ausgeliefert, sowieso ein komisches Wort, Schicksal, oder? Einiges ist anders, oder? Die Christen der ersten Jahrhunderte lebten in einer Welt, in der sie nicht willkommen waren, in einer Welt, wo sie enorm viel Widerstand erleben mussten. Aber sie hatten den Mut, die Botschaft von Jesus kompromisslos in ihrem Leben umzusetzen und anders zu sein, einen anderen Lebensstil zu pflegen. Und das löste Fragen aus bei den anderen. Und es gibt einen, der heißt Diognet. Und es gibt einen sehr alten Text aus dem 3. Jahrhundert, also 200 nach Christus, der sogenannte Brief an Diognet. Also der hat gefragt, ja, was macht die Christen anders aus? Also was unterscheidet sie von den anderen? Und ein Christ hat sich zu Wort gemeldet, hat ihm einen netten Brief geschrieben und ihm erklärt, was anders ist. Und es heißt in diesem Brief, ich lese vor, die Christen unterscheiden sich von anderen Menschen weder dadurch, dass sie in einem bestimmten Land leben, noch durch ihre Sprache oder ihre Sitten. Sie wohnen weder in eigenen Städten, noch sprechen sie eine besondere Mundart. Auch mit Kleidung, Ernährung und den Dingen des täglichen Bedarfs halten sie sich an das, was in ihrer Gegend üblich ist. Und doch haben sie eine verwunderliche Haltung zum Leben, die vielen widersprüchlich vorkommt. Sie wohnen in ihrer jeweiligen Heimat, aber wie Ausländer. Sie nehmen an allem teil wie Bürger ihrer Stadt und bleiben doch Fremde. Jedes fremde Land ist ihnen Heimat und jede Heimat ist ihnen fremd. Sie heiraten wie alle anderen, zeugen und gebären Kinder, setzen aber die Geborenen nicht aus. Man denkt, komisch, ist das nicht normal? Nein, im Römischen Reich war alles andere als normal. Es war durchaus üblich, dass man die Kinder ausgesetzt hat, vor allem Mädchen. Sie teilen alle Dinge des täglichen Lebens, bewahren aber die Intimität ihrer Ehe. Das heißt, sie teilen ihre Ehefrau, ihren Ehemann nicht mit den anderen. Das war damals auch gang und gäbe. Sie leben in der Welt, passen sich aber der Welt nicht an. Sie gehorchen den geltenden Gesetzen und tun oft sogar mehr, als von ihnen verlangt ist. Sie tun allen Gutes und werden doch verfolgt. Sie sind arm und machen viele reich. Man greift sie an und sie segnen. In einem Wort, was die Seele für den Körper ist, das sind die Christen für die Welt. Sie beleben die Welt. Gott hat sie auf einen so wichtigen Posten gestellt, dass es ihnen nicht erlaubt ist, sich einfach abzumelden. Eine ganz eindrückliche Beschreibung und es hat mich so bewegt, vor allem ein Satz, der sehr prägnant ist. Sie leben in der Welt, passen sich aber der Welt nicht an. Mitten in dieser Welt, wir bauen keine Klöster, sondern wir sind mitten in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind anders. Und anders zu sein, wisst ihr ja sehr gut, es ist sehr herausfordernd. Wir neigen ja dazu, uns anzupassen. Gerade in unserem Land, in unserer Kultur ist es sehr hochgeschrieben, angepasst zu sein. Im System hineinzupassen, ja nicht groß aufzufallen, oder? Und es ist eine Herausforderung, anders zu sein. Deshalb neigen wir auch Christen oft dazu, uns anzupassen. Wir sind nicht die Ersten, die in einer solchen Zeit lebten. und solche Herausforderungen kennen. Auch die Christen in Korinth, die lebten in einem ähnlichen Umfeld, hatten ähnliche Herausforderungen. Paulus auf seinen Missionsreisen erzählt von Jesus, gründet verschiedene Gemeinden und irgendwann kommt er in diese Hafenstadt Korinth, erzählt den Menschen von Jesus und unglaublich, die verlassen ihre Götzen, den Zeus und Jupiter und wie die alle heißen, und wenden sich Jesus zu. Und so entsteht die christliche Gemeinde in Korinth. Sehr erfreulich. Doch Paulus muss weiterziehen. Und einige Zeit später hört er, es gibt Probleme in Korinth. So große Probleme, dass sogar auch die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, davon reden. Und die sagen, ihr seid auch nicht anders. Ihr lebt auch nicht anders. Was soll denn das, euer Glaube? Es macht keinen Unterschied. Und Paulus erfährt davon und schreibt seinen ersten Brief an die Christen in Korinth und zeigt ihnen, wie die Botschaft von Jesus jeden Aspekt des Lebens bestimmt. Er zeigt ihnen, warum sie als Nachfolger von Jesus anders leben können und was das konkret bedeutet. Und wie schon gesagt, wollen wir uns dieses Jahr damit beschäftigen. Wir gehen durch den ersten Korintherbrief. Es war eine lange Schwangerschaft, bis das entstanden ist. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir diese Serie starten dürfen und uns fragen, was ist anders? Was bewirkt die Botschaft von Jesus in unserem Leben, sodass wir anders sind? Und im Januar und Februar beschäftigen wir uns mit diesem ersten Teil miteinander, wie Jesus unser Zusammenleben prägt. Und heute legen wir die Grundlage für all das, eine andere Identität. Denn erst wenn wir wissen, wer wir sind und wie Gott uns sieht, erst dann können wir auch dementsprechend leben. Und Apostel Paulus fängt seinen Brief an die Korinther folgendermaßen an. Er schreibt hier an Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Zusammen mit dem Bruder Sosthenes grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Genauso wie an jedem Ort, an den Ort, alle dazugehören, die dem Namen Jesu Christi im Gebet anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich hätte erwartet, dass Paulus gerade zur Sache kommt und dass er sagt, eieiei, ich habe gehört, es gibt große Probleme. Ich habe gehört, bei euch gibt es ein Durcheinander. Ich komme zur Sache und jetzt zeige ich euch die Lösungen und so machen wir, das sind die nächsten Schritte und so weiter. Hätte er das so machen können? Aber nein, bevor er irgendetwas Schwieriges anspricht, was macht Paulus? Er erinnert die Christen in Korinth an ihre Identität. Er sagt, ihr seid die Gemeinde Gottes. Das Wort, das hier genannt wird, heißt Ekklesia, die Herausgerufene. Ihr seid die Herausgerufenen aus der Welt. Ihr lebt in der Welt, aber ihr seid herausgerufen mit der Bestimmung, nicht länger für euch selber zu leben, sondern für Gott. Ihr seid anders. Und dann heißt es, ihr seid Gottes Eigentum. Ihr gehört zu Gottes heiligem Volk. Luther übersetzt es noch prägnanter. An die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Unglaublich. Also wenn man den ersten Korintherbrief gelesen hat und ein bisschen hört, was sie für Probleme hatten und was sie so bewegt hat in Korinth, dann muss man schon denken, Paulus, an die Heiligen, nennst du die Heilige? Ich hätte erwartet, dass du sagst, ja, an die Sünder in Korinth und an die Versager in Korinth oder an die Christen, an die lauwarmen und weltlichen Christen und so weiter. Aber nein, Paulus nennt sie Heilige. Er erinnert sie an ihre wahre Identität und sagt, hey, so sieht euch Gott, egal wie ihr euch verhaltet, das ist eure wahre Identität, das macht euch aus. Ihr seid Geheiligte in Jesus Christus und berufen, Heilige zu sein. Das seid ihr, so sieht euch Gott. Es ist umso verwunderlicher, dass Paulus die Heiligen nennt, wenn man genauer hinschaut, wie sie genau gelebt haben. Hey, ich meine, Paulus erfährt, die hatten Spaltungen und Streitereien, die gingen bis vor weltlichen Gerichten oder gegeneinander. Christen. Und dann erfährt Paulus, der eine lebt mit der Frau seines Vaters. Nicht mal Heiden machen sowas. Und wir haben auch gehört, Korinth war eine Hafenstadt. Und wo ein Hafen ist, floriert auch die Prostitution. Und Paulus erfährt, es gibt Leute aus der Gemeinde, die gehen zu Prostituierten. Warum? Weil sie sagen, hey, was ich mit diesem Körper mache, hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Ich und meinen Gott in meinem Geist, aber das mit dem Körper, kein Problem. Die sind reich beschenkt von Gott mit Geistesgaben, mit übernatürlichen Fähigkeiten von Gottes Geist. Aber statt der Gemeinde damit zu dienen, fangen an zu sagen, ja, ich bin besser als die anderen und stören sogar die Gottesdienste. Und es geht noch weiter. Es gibt Leute, die haben Alkoholprobleme in der Gemeinde. Und nicht nur das, die kommen zum Teil betrunken zum Gottesdienst. Stellt euch mal das vor. Die kommen betrunken zum Abendmahl. Wenn wir all das hören, könnten wir fragen, Paulus, ist das die Gemeinde, die du gegründet hast? Irgendetwas ist schiefgelaufen. Irgendetwas ist nicht gut. Und andererseits ist es für mich enorm tröstlich, zu wissen, sogar die Gemeinde, wo Paulus Pastor war, hatte derart Probleme. Tut gut, oder? Die sind auch nicht perfekt und wir müssen auch nicht perfekt sein. Aber wie kannst du sie Heilige nennen? Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort heilig hörst? Was verstehst du unter heilig? Die Heiligen, die schon im Himmel sind? Mit Heiligenschein? Wie?
Rein machen.
Makellos, rein, sündlos, perfekt, oder? Und dann denkst du, also die waren alles anders als heilig in dem Sinn, oder? Was heißt denn heilig wirklich? Auf Gott bezogen, wenn Gott heilig ist, heißt das im Grunde genommen, er ist ganz anders als wir. Ausgesondert. In Bezug auf Menschen und Gegenstände heißt heilig, zum Beispiel früher gab es im Alten Testament die heiligen Geräte oder heilige Orte. Was heißt das? Ausgesondert für einen bestimmten Zweck. In Bezug auf Menschen heißt das, ausgesondert für Gott. Ich lebe nicht länger für mich selber, sondern ich lebe für Gott. Gott geweiht, Gott gehörig. Und das bedeutet, Heilige sind nicht Menschen, die besonders fromm sind oder besonders gute Taten vollbracht haben und mittlerweile gestorben sind und irgendjemand sie heilig gesprochen hat, sondern Heilige sind alle, die zu Jesus Christus gehören, alle aus der Gemeinde, die sagen, Jesus Christus ist mein Herr und mein Gott. Heilig ist in erster Linie nicht ein ethisch-moralischer Begriff, oh, ich muss noch einiges tun, um heilig zu werden, sondern ein Beziehungswort. Ich gehöre zum heiligen Gott, deshalb kann Paulus sie heilig nennen. Und wie wird man heilig? Nicht erst nach dem Tod. Die Heiligen sind nicht im Himmel, sondern die sind auf Erden. Und Paulus erklärt es hier, die Geheiligten in Christus Jesus. Jesus Christus hat alles getan, damit wir heilig sein können. Das heißt, er starb für uns am Kreuz, als wir noch Sünder waren. Das war unsere Identität, Sünder, Versager. Wir haben den Ansprüchen von Gott nicht entsprechen können. Wir hätten nur die Verurteilung vom gerechten Richter verdient. Und er starb an unserer Stelle, als wir noch Sünder waren. Und durch den Glauben an seinen Tod für unsere Schuld und durch den Glauben an die Auferstehung können wir seine Vergebung annehmen und sagen, ja, ich will, Jesus, dass auch du Herr und Retter in meinem Leben bist. Ich will wirklich eine neue Identität haben in dir. Und wie wird man zum Heiligen? Es heißt hier, die Heiligen sind auch diejenigen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Also nicht, dass du die Handynummer von Jesus hast und ihn anrufst und sagst, hallo Jesus, bist du auch noch da? Sondern anrufen heißt hier wörtlich zu Gott schreien, ihm zurufen und sagen, Jesus. Was heißt Jesus? Gott ist Rettung. Zu Gott schreien und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich kann mein Leben nicht länger allein gestalten. Ich brauche dich, Jesus, als mein Herr und mein Retter. Und bis jemand an so einen Punkt kommt, ja, es braucht einiges. Und ich kann das nicht bewirken, du kannst das nicht bewirken. Es ist der Heilige Geist, der die Menschen zu dem Punkt bringt, wo sie verstehen, ich habe Gott ignoriert, ich habe ohne Gott gelebt, aber ich merke, es geht nicht ohne Gott. Ich brauche Gott in meinem Leben. Und dann rufen sie den Namen von Jesus an und sagen, Jesus, komm du in mein Leben, ich brauche dich. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, hast du das schon getan? Hast du den Namen von Jesus angerufen und hast gesagt, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben? Entweder rufst du den Namen von Jesus an oder du sagst, ich will mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Ich gestalte mein Leben ganz allein. Ich ignoriere Jesus. Und jeder muss vor dieser Entscheidung stehen. Es gibt keinen Mittelweg. Es ist nur das eine oder das andere. Und ich lade dich ein, dass du sagst, Jesus, ich rufe deinen Namen an. Am Anfang von diesem neuen Jahr will ich dir sagen, ich will nicht ohne dich. Ich will, dass du kommst in meinem Leben, aus mir einem Sünder, ein Heiliger machst, mich befreist von jeder Schuld und mir hilfst, anders zu leben. Es heißt im Römerbrief 10,13 schreibt Paulus, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Kannst du das sagen? Ich bin gerettet. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es gibt einen gerechten Richter und am Ende unseres Lebens müssen wir uns vor ihm verantworten, wie wir gelebt haben. Aber durch den Glauben an Jesus Christus heißt es, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Nimm dieses Angebot an. Ich bitte dich im Namen von Jesus, ruf seinen Namen an. Dann schenkt er dir eine neue Identität, eine andere Identität. Sünder sind wir Heilige statt Verurteilte, sind wir Begnadigte statt Angeklagte, Freigesprochene. Paulus sagt, Christen sind Heilige, die den Namen von Jesus Christus anrufen. Und ich finde es so spannend, am Anfang von seinem Brief, die ersten 8 Verse, spricht Paulus 8-mal von Jesus. 8-mal. Er stellt sich nicht selber im Mittelpunkt, auch nicht die Menschen mit ihrem Versagen, sondern Jesus sagt, es geht um Jesus, es geht nur um Jesus. Ich finde es spannend, was Leute so für Reaktionen haben, wenn sie zum ersten Mal zu uns im Gottesdienst kommen. Vor einiger Zeit ist ein Mann gekommen und seine Reaktion war, bei euch ist Jesus schon sehr dominant. Es geht so viel um Jesus bei euch. Ja, und wen sonst? Wir waren am Heiligabend in einer Kirche und unsere Tochter war sehr enttäuscht. Wir auch, aber wir wollten das nicht gerade so zeigen. Und sie sagte, hey, warum hat er nicht von Jesus erzählt? Es geht doch um Jesus. Versteht ihr? Wir sind Geheiligte durch Jesus Christus. Jesus hat uns eine neue Identität geschenkt. Deshalb bin ich so leidenschaftlich und erzähle von Jesus. Er macht den Unterschied. Er befähigt uns. Nicht aus mir heraus kann ich anders leben, sondern er befähigt uns, anders zu leben. Deshalb reden wir von Jesus. Deshalb ist Jesus so dominant bei uns. Es geht nur um Jesus. Und Paulus nennt sie hier Heilige, Geheiligte durch Jesus Christus. Und ich will dich fragen heute Morgen, wie siehst du dich selber? Als Sünder oder als Heiliger oder als Heilige? Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Ein Sünder, eine Sünderin oder ein Heiliger, eine Heilige? Wenn du zu Jesus Christus gehörst und mit ihm lebst, dann sieht Gott dich genau so. Heilig bist du. Warum fällt es uns so schwer zu glauben, was Gott über uns sagt, was Gott über uns denkt? Und warum fällt es uns so leicht zu glauben, was der Teufel über uns sagt? Wenn er uns sagt, du bist ein Sünder, ein Versager, du schaffst es eh nicht, Gott ist eh nicht mit dir zufrieden. Warum glauben wir das so schnell? Und wenn Gott sagt, du bist heilig, dann sagst du, nein, ich bin nur eine Katze. Gott sieht dich als Löwe, Gott sieht dich als heilig. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil wenn du weißt, wer du wirklich bist, fängst du an, dementsprechend zu leben, dementsprechend dein Leben zu gestalten. Wenn du ständig den Eindruck hast, ich bin ein Sünder, was wirst du machen, wie wirst du leben? Wirst du sündenorientiert leben, aber wenn du verstanden hast, Gott sieht dich als heilig, wirst du anfangen, dementsprechend zu leben. Und es ist wie bei den Adligen, oder? Zum Beispiel die Königsfamilie von England. William und Harry können nichts dafür, dass sie in die Königsfamilie hineingeboren worden sind. Die haben einfach blaues Blut. Und so ist es auch bei uns. Wir sind von Neuem geboren durch Jesus Christus. Wir können nichts dafür, ist ein Geschenk. Aber auch Harry und William mussten lernen, dementsprechend zu leben, ihrem Stand Ehre zu geben. Und auch bei uns geht es darum, dass wir sind heilig und wir müssen lernen, wie Heilige leben, wie Heilige ihr Leben gestalten, uns dementsprechend zu verhalten. Gott sieht dich als heilig, das ist enorm wichtig. So viele Christen denken negativ von sich selber, haben Mühe mit ihrer Identität, sind verunsichert, verletzlich. Der Feind greift sie immer wieder bei dieser Identität an. Und deshalb brauchen wir einander. Dass wir einander erinnern, wer wir sind und wie Gott uns sieht. Dass wir einander ermutigen und sagen, weißt du nicht, dass Gott dich heilig sieht? Lass dich nicht runterkriegen, du bist heilig in den Augen von Gott. Ich will, dass du, wenn du zu Jesus gehörst, dass du zu deinem linken Nachbar, Sitznachbar sagst, weißt du, ich bin heilig. Sag das, ich bin heilig. Und dreh dich jetzt zu deinem rechten Sitznachbar, wenn du einen hast, und sagst, weißt du, du bist heilig. Warum fällt uns so schwer, das zu sagen? Warum ist das so schwierig? Und wie oft sagst du, bin ich aber dumm? Das kannst du schnell sagen, oder? Aber wenn es darum geht, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht, bringst du das fast nicht über die Lippen. Warum? Wir müssen lernen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Und es bewegt mich so sehr, wie positiv Paulus von den Christen in Korinth denkt. Und er will sie nicht fertig machen, er will sie ermutigen. Deshalb sagt er hier weiter, er sagt hier, jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Statt zu sagen, jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann kann ich nicht mehr schlafen, ihr raubt mir den Schlaf. Er sagt, nein, wenn ich an euch denke im Gebet, dann danke ich Gott. Warum ist Paulus so positiv? Weil er für die Menschen betet und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich für Menschen bete, dann fange ich an, sie so zu sehen, wie Gott sie sieht. Dann fange ich an, sie so zu lieben, wie Gott sie liebt. Und wenn du irgendeinen Vorsatz noch suchst für das neue Jahr, dann lade ich dich ein, für die Gemeinde zu beten. Regelmäßig dabei zu sein, wenn die Gemeinde betet. Mittwochmorgen um 9 treffen wir uns hier. Mittwochabend 7:30 treffen wir uns zum Gebet, um für die Gemeinde zu beten. In der Gebetswoche jetzt rund um die Uhr können wir beten. Wenn wir füreinander beten, stärken wir dieses Miteinander. Und Paulus hätte viele Sachen gehabt, gerade mit der Kritik anzufangen, aber er bringt in erster Linie das, wofür er dankbar ist. Und er sagt, ich danke meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Hey, dass es überhaupt eine Kirche in Korinth gibt, dass Menschen, die früher vor Statuen geopfert haben, jetzt Jesus anbeten, das ist ein Wunder. Und dass es die Kirche hier in Wil gibt, ist ein Wunder. Dass du hier bist, ist ein Wunder. Das ist Gnade, das ist ein Geschenk von Gott. Und Paul sagt, wow, ich danke Gott dafür. Und er sagt, es gibt noch so viele Gründe, wofür ich Gott dankbar bin. Sachen, die eure Identität ausmacht. Er sagt, durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und an geistlicher Erkenntnis. Ihr habt eine gute Lehre in eurer Gemeinde, sagte er. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt. Oder auch die Kraft, nicht nur Worte, sondern auch die Kraft hat Gott gezeigt, dass euch nicht eine von den Gaben fällt, die er in seine Gnade geschenkt. Das heißt, die hatten alle Geistesgaben, auch Wunderwirkungen, Heilungen, Prophetie, Geisterunterscheidung, all das, was wir uns auch noch mehr wünschen in unserer Mitte. Und dann heißt es, nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Er sagt, ihr seid anders. Ihr wartet nicht auf eine Lohnerhöhung, nicht auf den Ruhestand. Ihr wartet, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. So viele Sachen, die positiv sind in eurem Leben, sind Sachen, die auch wir uns mehr wünschen, oder? Ich finde es so spannend, wie Paulus hier 5 Gründe nennt, wofür er dankbar ist in Bezug auf die Gemeinde. Wofür bist du dankbar, wenn du an die Gemeinde denkst? Nimm mal deine rechte Hand, du hast hoffentlich 5 Finger, und überleg dir, hey, 5 Gründe, wofür bin ich dankbar, wenn ich an die Gemeinde denke? Wofür bin ich dankbar? Lasst uns einander sagen, wofür wir dankbar sind. Oft denken wir es nur, oder? Aber lasst uns einander sagen, wofür sind wir dankbar. Paulus denkt nicht nur darüber, sondern schreibt es auch. Stell dir vor, wie diese Haltung all deine Beziehungen prägen würden. Wenn du anfängst, dich zu fokussieren auf die Sachen, wofür du dankbar bist. In der Gemeinde, in deiner Ehe, in deiner Familie, mit deinen Eltern, Kindern, Freunden, Arbeitskollegen, Chef. Wofür bist du dankbar? Würde sich was ändern? Ich glaube es stark. Wenn du vor allem auf das schaust, was gut ist und wofür du dankbar bist. Warum hast du eigentlich diesen Mann geheiratet oder diese Frau? Weißt du noch, wofür bist du dankbar, statt immer auf das Negative zu schauen? Lasst uns lernen, einander auch zu sagen, wofür wir dankbar sind, wie Paulus. Das heißt nicht, dass wir alles schön reden und das Schwierige gar nicht ansprechen. Paulus kommt schon nachher dazu. Ab nächsten Sonntag geht die Post ab. Er nennt es wirklich. Aber es bewegt mich, wie er die Menschen ermutigen will. Er will sie nicht fertig machen. Er bejaht ihre Identität. Er erinnert sie, wer sie sind. Er sagt, wofür er dankbar ist. Und er will sie ermutigen. Und am Schluss sagt er, Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben. Bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Er ermutigt sie, indem er sie auf Gott hinweist. Es geht um Gott. Wenn ihr nahe bei Gott bleibt, wenn ihr mit ihm verbunden bleibt, dann müsst ihr euch keine Sorge machen, dann müsst ihr keine Angst haben. Er wird euch ans Ziel bringen. Bleibt bei Jesus, nah bei Jesus. Er wird euch helfen. Es geht nicht um euch und eure Kraft in erster Linie. Ich lade dich ein, heute einen konkreten Schritt zu tun. Dass du eine Person wirst, die andere ermutigt. Ich lade dich ein, warum nicht mal einen Brief schreiben? Wann hast du das letzte Mal einen Brief geschrieben? Weißt du, wie das geht? Oder ein WhatsApp von mir aus oder ein E-Mail einer Person aus der Gemeinde und du schreibst in diesem Brief oder WhatsApp oder was auch immer, du erinnerst die Person, hey, so sieht dich Gott. Erinnerst die Person an ihre Identität und du nennst 5 Gründe und sagst, hey, das sind die 5 Gründe, wofür ich dankbar bin, wenn ich an dich denke. Und am Schluss nimmst du noch einen Bibelvers und ermutigst so richtig die Person. Ist das schwierig? Hey, das geht vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten. Frage Gott, hey, wen kann ich so ermutigen? Und vielleicht ist es sogar dein Ehepartner, deine Frau, dein Mann, Freund, Freundin, dein Kind, Eltern. Lass uns das machen. Und das Jahr 2019 soll auch ein Jahr werden, wo wir in unserer Identität gefestigt werden, wo wir anfangen noch oder weitermachen und noch mehr uns darauf fokussieren, wie sieht mich Gott. Dass wir die Wahrheit aus der Bibel zu uns nehmen und integrieren in unserem Leben und all die Lügen des Teufels entlarven und ablehnen und sagen, nein, so sieht mich Gott nicht, sondern ich bin heilig. Ein Jahr, in dem wir lernen, wie man mit Heiligen umgeht, wie man Heilige wertschätzt. Ein Jahr, in dem wir uns gegenseitig ermutigen. Es ist nicht gut, dass wir einander haben. Und gemeinsam können wir anders leben. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Aber alles fängt mit dieser anderen Identität an. Wer du weißt, wer du bist, wirst du anfangen, auch anders zu leben. Lasst uns aufstehen und Gott dafür danken. Danke, Vater im Himmel, von ganzem Herzen, dass wir durch deinen Sohn Jesus Christus anders geworden ist. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich danke dir dafür, dass wir keine Sünder mehr sind, sondern Geheiligte durch Jesus Christus, Heilige. Befähige du uns, in all unseren Beziehungen, in unserem Miteinander anders zu sein. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder erinnerst, wer wir sind, wie du uns siehst. Hilf uns, all die Lügen, die wir immer noch glauben, zu entlarven und wegzuweisen. Hilf uns, einander so zu sehen, wie du uns siehst. Hilf uns, einander zu ermutigen, zu stärken in unserer Identität. Hilf uns, den Fokus auf das zu richten, wofür wir dankbar sein können. Und an dieser Stelle danke ich dir, Herr, für die Gnade, die du uns als Gemeinde geschenkt hast, dass es uns gibt. Danke, dass du so viele Menschen hier in Wil gerettet hast. Und danke, dass du viel mehr mit uns vorhast. Danke für all die Geistesgaben, die du uns geschenkt hast und die du uns noch schenken wirst. Danke für Erkenntnis und Wort und alles, was wir in dir haben. Und danke, Jesus, dass du wiederkommst und schenkst, dass diese Erwartung noch mehr zunimmt in unserer Mitte. Dass wir sehnsüchtig darauf warten, dass du wiederkommst. Und bis du wiederkommst, hilf uns, anders zu leben in dieser Welt, einen Unterschied zu machen. Danke, Herr, dass du es bist. Wir sind Geheiligte in Jesus Christus. Du machst den Unterschied. Und du sollst noch dominanter werden in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Es soll nur um dich gehen, Jesus. Wir lieben dich, wir ehren dich, wir preisen dich, Jesus. Amen.